Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Thomas Benden. Er ist Fachanwalt für Erbrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker und zertifizierter Stiftungsberater. Mit ihm sprechen wir über den Schutz von Unternehmen im Erbschaftsfall. Herr Benden, schön, Sie wiederzusehen. Herzlich willkommen zurück beim Business Talk am Kudamm und heute zum dritten Teil von unserem Interview.
Guten Morgen, Frau Bechstein. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Benden, wir sprechen heute über den Schutz von Unternehmen im Erbschaftsfall. Und dann starte ich gleich mal mit meiner ersten Frage. Wann entsteht denn überhaupt ein Pflichtteilsanspruch und was kann man sich eigentlich darunter vorstellen?
Der Pflichtteilsanspruch entsteht bei einer testamentarischen Enterbung. Im Testament muss aber nicht ausdrücklich drinstehen, ich enterbe jemanden, sondern die Enterbung kann sich auch einfach daraus ergeben, dass andere Personen als einer selbst im Testament eingesetzt ist. Der Pflichtteilsanspruch ist ein reiner Zahlungsanspruch, also Anspruch auf Zahlung in Geld gegenüber den Erben und der Erbengemeinschaft.
Gut, also nochmal genau verdeutlicht, selbst wenn ich eine Person nicht im Testament erwähne, heißt das, ich habe sie rein offiziell vom Erbe ausgeschlossen.
Korrekt.
Dann bleiben wir dabei. Wer hat denn eigentlich Anspruch auf einen Pflichtteil und wie hoch sind diese?
Der Kreis der Pflichtteilsberechtigten beschränkt sich eigentlich auf die Kinder, Ehegatte und die Eltern. Wenn Kinder vorverstorben sind, dann haben auch Enkelkinder zum Beispiel einen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, wenn ich diese Personengruppe enterbe, können nur von diesen Personen auch Pflichtteilsansprüche entstehen und geltend gemacht werden. Geschwister haben zum Beispiel keinen Pflichtteilsanspruch, also Geschwister können enterbt werden, ohne dass dort ein Pflichtteil überhaupt entsteht. Der Pflichtteil ist der Höhe nach die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Das heißt, ich schaue, was wäre fiktiv, wenn ich gesetzlicher Erbe geworden wäre, wenn es kein Testament gibt. Beispiel, Ehepartner haben keinen Ehevertrag und zwei Kinder. Der Ehemann setzt eine andere Person als die Ehefrau und die beiden Kinder im Testament ein, also meinetwegen XY. Der Todesfall tritt ein. Das hat zur Folge, dass auch ohne ausdrückliche Enterbung der Ehefrau und der Kinder, die Ehefrau und die Kinder enterbt sind. Jetzt schaut man, wie hoch ist der gesetzliche Erbteil, die gesetzliche Erbquote der Ehefrau und der Kinder. Das wäre in dem Fall ein Halb für die Ehefrau und jeweils ein Viertel für die Kinder. Der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, also dividiert durch zwei. Dementsprechend wäre der Pflichtteil der Ehefrau ein Viertel und der Kinder jeweils ein Achtel. Und das wiederum nur als Zahlungsanspruch in Geld gegenüber der Person XY, die im Testament als Erbe bestimmt wurde.
Und dieses Recht habe ich auf jeden Fall. Das heißt, das kann ich mit anwaltlicher Hilfe einfordern.
Korrekt. Der Geltendmachung des Pflichtteils geht meistens vorher auch ein Auskunftsanspruch einher. Das heißt, in einem Schreiben wird häufig im Grunde genommen die Auskunft verlangt über den Nachlassbestand. Ich muss ja wissen, wie hoch soll jetzt tatsächlich rein wirtschaftlich nachher mein Anspruch sein. Der Höhe nach von der Quote ist ja soweit klar. Nur was macht er nachher auch in Geld aus? Das heißt, ich muss vorher eigentlich immer auch ein Auskunftsverlangen gegenüber den Erben geltend machen, um zu wissen, wie hoch ist der Nachlass wert. Und dann errechnet man daraus den Pflichtteilsanspruch und dann wird der meistens auch anwaltlich geltend gemacht.
Herr Benden, dann vielleicht noch eine andere Frage. Man sagt ja oft, ich enterbe dich, ja, wenn man enttäuscht wurde, wie auch immer. Diese Frage mal so ein bisschen ins Gesetzliche auch übertragen. Ist das möglich? Kann ich wirklich jemanden komplett enterben, auch entgegen jedem Anspruchs auf Pflichtteil und so weiter?
Naja, also man muss es schon differenzieren. Zunächst einmal ist festzustellen, dass eine Enterbung in Deutschland in jedem Falle möglich ist. Ja, das ist soweit in Ordnung. Der Gesetzgeber verlangt aber eine gesetzliche Mindestteilhabe eines gewissen Personenkreises am Nachlass. Und dieser Personenkreis beschränkt sich halt auf Kinder, Ehegatten und Eltern, beziehungsweise im Einzelfall auch Enkelkinder, die aber keine direkte Beteiligung am Nachlass haben, sondern nur einen Zahlungsanspruch in Form des Pflichtteils. Das heißt, ich kann schon bestimmen, wer wirkt auf meinen Nachlass ein als Erbe und bestimmt auch, was mit dem Erbe geschieht. Das heißt, das wäre dann letztlich ja auch die Enterbung, wenn ich eine Person ausschließen möchte. Ich kann nur diese Personen, diesen Personenkreis nicht wirtschaftlich komplett ausschließen, weil diese in Form des Pflichtteilsanspruchs einen Zahlungsanspruch, aber gegen den Nachlass haben. Aber die Pflichtteilsberechtigten können nicht auf die Gestaltung, die weitere Gestaltung des Nachlasses einwirken. Deswegen kann man schon sagen, dass eine Enterbung wohl möglich ist, aber es gibt durch den Pflichtteil eine wirtschaftliche Mindesteilhabe für gewisse Personen am Nachlass.
Da vielleicht noch mal eine Nachfrage. Wenn ich wirklich eine Person, aus welchen Gründen auch immer, auch wirtschaftlich ausschließen möchte nach meinem Ableben, gibt es denn, wenn irgendwelche Streitigkeiten sind, aber kann ich denn während meines Lebens schon Vorkehrungen treffen, um dies irgendwie zu regeln?
Definitiv. Es gibt also zahlreiche Pflichtteilsreduzierungsstrategien, die dazu führen, dass der Pflichtteil wirtschaftlich im Ergebnis minimal wird. Der Pflichtteil ist ja der Höhe nach nicht kleiner zu bekommen, die Quote bleibt ja die gleiche. Die Frage ist nur die Quote, wovon? Und das wovon kann ich halt eben lebzeitig schon beeinflussen. Zum Beispiel ist es so, wenn ich zu Lebzeiten einen Gegenstand komplett verschenke, ohne mir Rechte vorzubehalten, habe ich bezogen auf diesen Gegenstand nach 10 Jahren keinen Pflichtteilsanspruch mehr. Das ist eine Pflichtteilsreduzierungsstrategie. Da gibt es aber noch zahlreiche andere, die es halt eben möglich machen, den Pflichtteil wirtschaftlich sehr schmal werden zu lassen.
Herr Benten, welche Ansprüche können denn geltend gemacht werden? Und lassen Sie uns vielleicht auch einmal ganz kurz über Verjährungsfristen sprechen.
Der Pflichtteilsanspruch wird vom Pflichtteilsberechtigten gegenüber dem Erben und den Erben der Erbengemeinschaft geltend gemacht. Wie vorhin schon gesagt, geht damit meistens auch einher, Auskunft über den Nachlassbestand zu verlangen. Und dann hat auch der Erbe letztlich Auskunft zu erteilen und den Pflichtteilsanspruch in Geld zu erfüllen. Es gelten natürlich auch Verjährungsfristen und für den Pflichtteilsanspruch die ganz gewöhnlichen Verjährungsfristen, nämlich ab Kenntnisnahme der Enterbung 3 Jahre zum Ende des dann laufenden Jahres. Sprich, ich erhalte heute Kenntnis von meiner Enterbung, dann nehme ich den 31.12. diesen Jahres und addiere das plus 3 und dann läuft dann die Verjährung ab. Wenn ich über Jahrzehnte keine Kenntnis meiner Enterbung erhalte, dann beträgt die maximale Verjährungsfrist unabhängig von der Kenntniserlangung meiner Enterbung 30 Jahre.
Welche Probleme können denn entstehen, wenn der Nachlass nicht testamentarisch geregelt wurde?
Wenn es kein Testament gibt, gilt die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, die gesetzlichen Erben bilden eine Erbengemeinschaft und beim Unternehmen, wie schon ausgeführt, führt das dazu, dass wenn ein einzelner Miterbe seine Zustimmung bei einer Verfügung verweigert, dass dies zu einer Handlungsunfähigkeit des Unternehmens kommen kann und das ist für Unternehmen tödlich. Es gibt aber auch bei testamentarischen Gestaltungen und Enterbungen natürlich den Pflichtteil, der bei Unternehmen zu berücksichtigen ist. Wenn ich also eine Person enterbe und die hat einen Pflichtteilsanspruch von 25% und dieser Pflichtteilsanspruch von 25% bezieht sich auch auf den Unternehmenswert, dann hat der Unternehmensnachfolger letztlich 25% des Unternehmens, des Wertes des Unternehmens, an den Pflichtteilsberechtigten zu zahlen. Man muss sich vorstellen, dass die Unternehmen meistens nicht über eine entsprechende Liquidität verfügen. Wenn also ein Pflichtteilsberechtigter 25% des Unternehmenswertes in Geld haben möchte, kann das sehr existenzbedrohend sein für Unternehmer, weswegen man auch zu Lebzeiten bereits frühzeitig schauen muss, welche Strategien zur Reduzierung des Pflichtteils kann ich im Grunde genommen ziehen und auch fahren, um halt eben dafür Sorge zu tragen, dass die Fortführung des Unternehmens nicht durch die Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen gefährdet wird.
Herr Benten, wenn wir schon dabei sind, uns über Unternehmen auch zu unterhalten. Wenn Unternehmen Teil des Nachlasses sind, kann das natürlich immer problematisch sein. Eine ganz spannende Frage, die ich hätte, wie wird denn der Wert eines Unternehmens im Erbfall ermittelt?
Der Wert des Unternehmens errechnet sich eigentlich aus der Addition des Substanzwertes und des Ertragswertes des Unternehmens. Der Substanzwert errechnet sich eigentlich aus den Vermögensgegenständen, die sich im Unternehmen befinden. Das können werthaltige Maschinen sein, das können Immobilien sein. Der Ertragswert, der dazu addiert wird, wobei die Gewichtung unterschiedlich sein kann und differenziert werden kann, errechnet sich eigentlich aus einem Mittelwert von jährlichen Ertragsüberschüssen, also von Vorsteuergewinnen. Man nimmt meistens mehrere Jahre in der Vergangenheit und prognostiziert auch die Zukunft für die nächsten Jahre und rechnet daraus einen Mittelwert, sozusagen, was ist realistisch als Vorsteuergewinn zu erzielen, und multipliziert dies mit einem Faktor, um dann den Ertragswert zu errechnen. Es gibt nach dem Bewertungsgesetz ein vereinfachtes Ertragswertverfahren, wonach als Faktor 13,75 zugrunde zu legen ist. Im Mittelstand führt das in den allermeisten Fällen zu sehr unbilligen, unsachgemäßen Ergebnissen. Wenn Sie also den vorläufigen bzw. den Vorsteuergewinn mit 13,75 multiplizieren, haben Sie Unternehmensbewertungen in unglaublicher Höhe, von denen eigentlich auch kein Unternehmer selbst glaubt, dieses Unternehmen jemals zu diesem Preis, Wert gleich Preis, verkaufen zu können. Und dann ist es immer angebracht, durch Sachverständigengutachten die Bewertung des Unternehmens durchführen zu lassen, um auch einen nachweisbaren, glaubhaften Beleg zu haben, dass das Unternehmen auch nur so und so viel wert ist. Denn letztlich soll der Wert ja der Betrag eigentlich sein, den ein Investor auch tatsächlich als Kaufpreis zahlen würde. Und das lässt sich im Ergebnis eigentlich nur durch ein Sachverständigengutachten nachweisen.
Das heißt, ich kann dieser Bemessungsgrundlage entgehen, indem ich einen Gutachter beauftrage?
Das ist das vereinfachte Ertragswertverfahren, von dem ich gerade eben sprach. Und ich habe nach dem Bewertungsgesetz die Möglichkeit, einen geringeren Wert durch Sachverständigengutachten nachzuweisen, weil dann natürlich auch gewisse Feinheiten eine besondere Rolle spielen. Von welchen Köpfen hängt die Unternehmensfortführung ab? Wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, diesen Vorsteuergewinn zu erzielen, wenn mir die wichtigen Personen XYZ nachher weggehen und nicht mehr im Unternehmen tätig sind? Und all diese Faktoren spielen natürlich in dem Gutachten eine Rolle.
Herr Benn, dann gestatten Sie mir vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Lassen sich denn familien- und erbrechtliche Streitigkeiten um ein Unternehmen durch die Gestaltung von Gesellschaften oder vielleicht auch Eheverträgen verhindern?
Je nach Unternehmensform ist es sogar möglich, durch Gesellschaftsverträge die Pflichtteilsansprüche bezogen auf das Unternehmen auf null zu reduzieren. Es hängt aber ganz von der Unternehmensform ab. Das heißt, mit Gesellschaftsverträgen ist es also sehr gut möglich, Pflichtteile zu reduzieren oder gar auszuschließen. Es kommt aber auf die Besonderheiten des Einzelfalls an. Darüber hinaus ist es so, dass man durch Gesellschafterverträge natürlich auch ausschließen kann, dass Erbengemeinschaften in Unternehmen eindringen und durch Unstimmigkeiten zur Handlungsunfähigkeit führen. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Gesellschaftsrecht und auch Erbrecht, wobei das Gesellschaftsrecht dem Erbrecht grundsätzlich einmal vorgeht, was die Gesellschaften angeht. Und das Zusammenspiel ist sehr wichtig und von Bedeutung, und da kann man sehr viel erreichen. Bei Eheverträgen ist es zumindest im Verhältnis zwischen dem Unternehmer und seiner Ehefrau oder andersrum, es ist beides sehr gut denkbar, möglich zu sagen, dass zum Beispiel Zugewinnausgleichsansprüche ausgeschlossen sind. Denn zum Beispiel in einer Scheidung wäre es ja so, dass dann der hälftige Wertzuwachs des Unternehmens während der Ehe ausgeglichen werden muss an den Ehepartner, von dem man sich scheiden lässt. Und auch das kann zu erheblichen Liquiditätsengpässen führen und auch zur Existenzgefährdung des Unternehmens, sodass durch Eheverträge auch sehr viel möglich ist. Aber je nach Gestaltungsform, das würde jetzt im Interview zu weit führen, aber es ist da sehr viel machbar und denkbar. Eine weiterhin interessante Option ist, darüber nachzudenken, sich vielleicht zu Lebzeiten von den Pflichtteilsansprüchen der Pflichtteilsberechtigten freizukaufen und sozusagen sich einen Pflichtteilsverzicht zu erkaufen. Man kann ja auch hingehen und spricht mit seinem Pflichtteilsberechtigten Kreis und sagt, ich hätte ganz gerne von dir einen Pflichtteilsverzicht und bin dazu bereit, dir dafür als Gegenleistung den Betrag XY auszuzahlen. Das kann dazu führen, dass ich durch den Pflichtteilsverzicht, den ich als Unternehmer bekomme, einfach frei bin, darin zu verfügen und nicht berücksichtigen muss, da kommt noch der Pflichtteilsanspruch aufs Unternehmen zu, das führt zu einem Liquiditätsengpass etc. Das ist also eine sehr sinnvolle Option und auch oftmals von den Pflichtteilsberechtigten gar nicht so unerwünscht, weil sie halt zu Lebzeiten zum jetzigen Zeitpunkt bereits einen Geldbetrag XY erhalten, mit dem man selbst arbeiten und wirtschaften kann. Und es heißt ja noch lange nicht, dass zum Erbfall das Unternehmen überhaupt noch vorhanden oder existent ist oder dass jemand nicht eventuell in einem gewissen Zeitraum doch wieder erwachten verarmen könnte oder Umstände eintreten, von denen man gar nicht weiß, dass sie eintreten könnten oder durch Pflichtteilsreduzierungsstrategien eventuell der Pflichtteil ohnehin nicht mehr erheblich ist. Es ist also eine interessante Möglichkeit, mit den Pflichtteilsberechtigten auch zu verhandeln, was ist dir ein Pflichtteilsverzicht im Moment wert, damit ich als Unternehmer nachher auch frei darüber verfügen kann.
Herr Benden, ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben und besuchen Sie uns gerne wieder. Dankeschön.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.